Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wissen Sie, das Spannende an der Bibel ist, dass man Texte aus ganz unterschiedlichen Epochen, zu unterschiedlichen Kontexten und auch von verschiedenen Schreibern findet. Und wo man sich durchaus fragen muss, ja Mensch, wie gehören diese ganzen Texte, diese Berichte eigentlich zusammen? Aber wenn man dann genauer hinsieht, wenn man anfängt, über den Texten zu studieren, dann kann man irgendwann einen roten Faden erkennen. Ja, man beginnt den Zusammenhang zu sehen. Es ist fast so, dass es einem wie Schuppen von den Augen fällt und man sich über seine Entdeckung freut und erkennt, wie Gott in der Welt handelt. Und genau dazu möchten wir Sie in diesem Gottesdienst herzlich einladen, Gottes Wort zu studieren und dadurch ihn besser kennenzulernen und letztendlich mit ihm selbst in Kontakt zu treten. Wir haben ja in der Lesung einen sehr alten Text gehört von dem Propheten Jeremia. 600 Jahre vor Christus wurde das aufgeschrieben. Und da ging es um die Gefangennahme, um die Wegführung des Volkes Israel, aber auch um die Wiederherstellung. Und ich möchte jetzt uns den Predigttext vorlesen, der in Lukas Evangelium steht, also 600 Jahre später, über 600 Jahre später aufgeschrieben wurde, Lukas Evangelium Kapitel 1, Vers 26 bis 38. Und die spannende Frage ist natürlich, wie gehören diese eigentlich unterschiedlich klingenden Texte zusammen? Und wir wollen natürlich weiterfragen, was haben uns diese Texte oder diese Botschaft von diesen Texten uns zu sagen, heute? Und wir wollen auch fragen, ja, ist Weihnachten, ist diese ganze Adventszeit, ist das nur alles ein Fest der Erinnerung, des heimlichen Beisammenseins oder steckt hinter diesen ganzen Geschichten mehr? Und zur Beruhigung für alle, die sich gefragt haben, was das wohl für ein Bild auf diesem Flyer war, auch diese Frage wird beantwortet werden. Ich lese jetzt den Predigttext, der steht auch auf diesem ausgeteilten Zettel. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. In diesem Text hören wir also von der Ankündigung der Geburt Jesu. Ich nehme mal an, wir alle kennen Jesus. Mehr oder weniger. Und ich frage mich ja, warum kennen wir eigentlich alle Jesus? Was ist an Jesus dran? Was ist so einzigartig an ihm? Was ist so wunderbar an ihm? In der Advents- und in der Weihnachtszeit, da gedenkt ja nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt daran, dass der Erlöser Jesus Christus unter ärmlichsten Verhältnissen in einer Krippe im Stall geboren wurde. Übrigens, das ist die Antwort, das soll also eine Krippe hier sein. Und viele von Ihnen werden sicher wissen, wie es dann weiterging mit Jesus, wie er durch sein Leben die Welt verändert hat. Und vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, da stellen wir fest, Jesus, das ist eigentlich ein Typ, ein Held, der an unsere Zeit heute passt. was mangels Prunk und Getöse damals zu Zeiten Jesu vielleicht keine Begeisterung fand. Das sieht die Welt heute schon lange mit anderen Augen. Der wahre Held, der kommt aus einfachen Verhältnissen. Er ist einer von uns, der aufgrund gewisser Umstände und vielleicht einer Bestimmung Großes schafft und der ganzen Welt helfen kann. Ja, ist das nicht das Standardthema von allen Fantasy- und Helden- und Actionfilmen, die wir in den letzten Jahren im Kino gesehen haben? Ja? Da herrscht Not und Unterdrückung im Land. Und dann ist doch diese Prophezeiung oder diese Sehnsucht nach einem Held. Und dann urplötzlich aus dem Nichts von unten irgendwoher kommt ein Typ, der besondere Fähigkeiten hat und der dann das Unmögliche schafft und sich selbst für dieses Werk auch noch aufopfert. Ja, Star Wars, Matrix, Herr der Ringe, all diese Filme, die vielleicht mehr oder weniger bekannt sind. Aber ich frage, ist denn das wirklich der Höhepunkt der Weihnachtszeit? Ist das das Einzigartige an Jesus? Dass der Heiland der Welt als ein armes Kind von armen Eltern in einen einfachen Stall auf der harten Reise im bitterkalten Winter, wie wir so schön singen, geboren wurde. Die Bibel macht da eigentlich einen Strich durch die Rechnung. Sie sagt, nein, das ist nicht der Höhepunkt. Es ist durchaus erstaunlich und beeindruckend. Aber all diese äußerlichen Geschehnisse sind nur weitere Steigerungen für die tiefere Bedeutung von Weihnachten. Es geht nämlich nicht nur um den Beginn einer großen Geschichte vom Stall auf den Thron, ja, von unten nach oben. Nein, diese Geschichte, die hätte nie wirklich so stattfinden können, wenn es vorher nicht von oben nach unten ging. Vom Thron in den Stall. Es geht bei Jesus eben nicht um einen Menschen, der sich für würdig erwiesen hat, der ziemlich nahe zu Gott gekommen ist. Nein, es geht um Gott, der sich aufgrund seiner Liebe zu uns Menschen erniedrigt hat und selber Mensch geworden ist. Und genau das ist der Knackpunkt. Genau da liegt das Problem unserer Weihnachtsgeschichte. Gott, der Mensch wird. Ein Mensch, der zugleich Gott ist. Und wie haben wir gelesen? Wie geht es dann weiter? Wie wurde Gott Mensch? Durch eine Jungfrau, die vom Geist Gottes schwanger wurde. Für viele Menschen und vielleicht auch für einige von Ihnen gehört das definitiv ins Reich der Mythen, Sagen und vielleicht Religionen. Ja, es scheint erwiesen zu sein, dass diese biblischen Berichte, die wir jedes Jahr zur Weihnachtszeit hören, eigentlich voller Adaptionen, voller Parallelen aus anderen Religionen oder Kulten stecken. Dass ein Gott Mensch wird, vor allem, dass eine Jungfrau schwanger wird, das hat es schon in anderen Religionen und Kulten gegeben. Das hat es schon vor dem Neuen Testament gegeben. Müssen wir also doch feststellen, im Osten, also in Jerusalem, in Israel, nichts Neues. Ist die Geburt von Jesus, ja, ist sein ganzes Leben eigentlich nur so eine aufgewärmte Legende aus längst vergangenen Epochen und vergessenen Religionen? Heißt das, dass die Bibel uns eigentlich nichts Neues bringt, keine wirkliche Veränderung bringt? Ich möchte das mal an ein paar Beispielen deutlich machen, was es da alles für Legenden gibt. Zum Beispiel ein sehr berühmter angeblicher Vorläufer von Jesus ist der ägyptische Gott Horus. Der wurde 3000 Jahre vor Christus geboren, angeblich von einer Jungfrau. Und er stand auch für das Licht. Und was macht er? Er kämpfte gegen den Gott der Finsternis. Oder vielleicht kennen einige von Ihnen Krishna. Er ist 900 Jahren vor Christus in Indien geboren. Er war auch ein Gott, welcher Mensch wurde. Und er brachte die Lehre der Liebe zu den Menschen. Oder dann haben wir noch Mithra von Persien. Der wurde 1000 vor Christus auch als ein Mensch geboren, um den Weg zur Erlösung zu lehren. Und ich kann Ihnen sagen, da gibt es noch viele, viele mehr. Viele Religionen haben Messiasse. Und diese Messiasse, man könnte fast sagen, die teilen sich alle dasselbe Konzept. Und demnach ist es nichts Besonderes. Nichts Einzigartiges, nichts Neues. Ja, und ist es nicht so, dass wir bis heute Menschen haben, die vorgeben, der Messias zu sein, die von sich behaupten, die Probleme lösen zu können, endlich den Menschen Rettung zu bringen? Die Frage ist, können wir da noch dem Zeugnis der Bibel glauben? Können wir es für bare Münze nehmen? Das Neue Testament spricht zwar nicht an vielen Stellen, dafür aber eindeutig und sehr sachlich über die jungfräuliche Empfängnis der Maria. Wir haben auf unserem Zettel den Bericht des Evangelisten und auch Historikers Lukas. Er war ein Reisegefährte des Apostels Paulus, er war auch ein Zeitgenosse der anderen Apostel und er schrieb sein Evangelium auf mit einem ganz konkreten Ziel, und zwar seinen Lesern, also auch uns hier, Gewissheit über den Glauben an Jesus zu geben. Ihm ging es um Gewissheit, wirklich wissen, was passiert ist. Und er gibt dann extra in den ersten Versen seines Evangeliums an, dass er sehr genau nachforschte, dass er hohen Wert auf seine Informanten, auf seine Quellen legte und dass er letztendlich dieses Evangelium durch die Inspiration Gottes aufschrieb. Und sein Anliegen war ein genauer und der Wahrheit entsprechender Bericht. Und vom Beginn dieses Evangeliums an wird es dann deutlich, ja, kein anderer Evangelist hat so detailliert über Jesus und vor allen Dingen über die Geburt von Jesus geschrieben. Das Lukas-Evangelium ist das längste Evangelium, was wir haben. Und wenn wir Geschichten und Berichte zur Weihnachtszeit hören, die Weihnachtsgeschichte, dann steht die meistens beim Evangelisten Lukas. Und wir haben gehört, der Engel Gabriel, der kam also hier zu Maria. Nun, in der Bibel ist ja oft von Engeln die Rede, aber es gibt nur zwei Engel, die mit Namen genannt werden. Michael und Gabriel. Also wenn einer von diesen Engeln auftaucht, dann müssen wir wissen, und Maria auch, jetzt geht es wirklich hier um was ganz Großes. Und der Engel, der kommt zu ihr und grüßt sie freundlich und sagt, du Begnadete. Und Maria erschrickt sofort. Klar, da steht ein göttlicher Bote vor ihr. Dieser außergewöhnliche Gruß. Und Gabriel spricht dann auch sofort weiter. Im Vers 30 sagt er, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Und nun, daraufhin erklärt er, ja, wodurch hast du denn Gnade gefunden bei Gott? Vers 31, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, also Gottes. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird König sein und das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Wir haben ja nach dem Besonderen an Jesus gefragt, nach dem Einzigartigen an Weihnachten. Und in diesem Zusammenhang ist die Reihenfolge der Worte des Engels ganz wichtig. Anders ausgedrückt, wo liegt bei Lukas, bei dem Evangelisten Lukas, der Schwerpunkt der Botschaft, der Schwerpunkt der Weihnachtsgeschichte? Und wir sehen eben nicht in den übernatürlichen, ja legendenhaften Ereignissen, die zur Befruchtung Marias und Geburt von Jesus geführt haben. Nein, hauptsächlich darin, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Gut, wir fragen, welche Verheißungen sind hier gemeint? Es geht um sein Versprechen an Israel, sich über das Volk Israel zu erbarmen und es zu erretten aus seiner Verlorenheit, rauszureißen aus seiner Gefangenschaft. Und zwar durch einen ganz besonderen König, einen göttlichen Erretter. Und genau darum heißt Jesus, Jesus. Übersetzt nämlich, Gott rettet. Also Gott hat sein Volk sein Wort gegeben, sein Volk zu retten. Und dieses Rettungswerk will er nun tatsächlich ausführen. Der Engel kündigt also an, Maria soll schwanger werden. Sie soll zugleich den Sohn des Höchsten zur Welt bringen. Dieser wird ein Nachfolger Davids sein und sein Königtum wird von ewiger Dauer sein. Und hier komme ich jetzt zu diesen spannenden Zusammenhängen. Ja, zu dem roten Faden in der Bibel vom Alten und vom Neuen Testament. Der Engel nimmt mit seinen Worten Bezug auf die wahren Hintergründe und Parallelen unserer Geschichte. Und diese Hintergründe sind eben keine Mythen oder Märchen, kein menschliches Wunschdenken oder Effekthascherei, dass sich Christen das alles irgendwie ausgedacht haben, damit es ein bisschen besser klingt. Sondern hier wird deutlich, die wahren Hintergründe sind die alttestamentlichen Weissagungen über den von Gott verheißenen Messias. Schon dem König David, 1000 Jahre etwa vor Christus, wird von Gott ein Nachfahre verheißen, welcher Gottes Sohn genannt werden soll und welcher den Thron auf Ewigkeit besteigen soll. Das lesen wir in diesem Buch Samuel, auch in den Psalmen. Und viele kennen von ihm vielleicht auch eine wichtige Stelle aus dem Propheten Jesaja. Da steht im Kapitel 9, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Aber das Alte Testament, das hat nicht nur Verheißungen über den kommenden Messias, über den Retter, sondern es sagt auch ganz deutlich, warum überhaupt ein Retter kommen muss. Ja, die ganze Bibel macht deutlich, warum das Volk Israel verloren ist und warum Rettung überhaupt nötig ist. Israel hatte ein scheinbar unlösbares Problem. Und dieses Problem hatte nicht nur Israel, sondern dieses Problem haben, wenn man genau hinguckt, alle Menschen. Und Paulus, der Apostel Paulus, schreibt dann in seinem Römerbrief sehr kurz und zusammenfassend das in einem Satz. Er schreibt im Kapitel 3, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Was heißt das? Das bedeutet, kein Mensch kann vor Gott irgendwas vorbringen. Keiner kann sich vor ihm auch entschuldigen, sondern vor Gott stehen alle gleich da, alle als Sünder da. Nun, in welcher Situation sind Sie in Ihrem Leben? Fühlen Sie sich sicher? Denken Sie, Gott wird irgendwie schon mit mir zufrieden sein? Oder spüren Sie, dass Sie von Gott getrennt sind? Ja, dass Sie ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Nähe eigentlich verloren sind. Gott selbst sagt uns in der Bibel, dass wir seine Hilfe brauchen. Dass wir abhängig sind von ihm. Ja, dass es eigentlich unsere Bestimmung ist, zu seiner Ehre zu leben. Ja, mit ihm in einer lebendigen Beziehung zu leben. Wiederum kurz gesagt, Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und dieses Gebot, was ich gerade gesagt habe, das steht auch im Alten und im Neuen Testament. Und wir sehen, wo die wahren Hintergründe, die Parallelen, man könnte auch sagen, die Adaption liegen. Und die jungfräuliche Empfängnis, dieser brisanteste Kritikpunkt, auch diese wird im Alten Testament schon prophezeit. 700 Jahre vor der Geburt Christi, wiederum von dem Propheten Jesaja, da steht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Aha, könnte man sagen, seht ihr, Immanuel ist prophezeit, nicht Jesus, aber Immanuel heißt übersetzt Gott mit uns. Das ist sozusagen der Titel von Jesus. In Jesus ist Gott mit uns. Gut, wo wird denn aber nun eigentlich von der jungfräulichen Empfängnis bei Lukas berichtet? Bisher haben wir ja nur gehört, diese alte Verheißung soll erfüllt werden. Da steht in Vers 34, da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Maria hat wohl die Worte des Engels gehört, der alttestamentlichen Verheißung. Aber vor allem hat sie erst mal gehört, Moment mal, ich soll schwanger werden. Und wenn Maria schwanger wird, dann hat das Konsequenzen. Und zwar Konsequenzen, die sehr übel ausfallen können. Sie war ja verlobt und das bedeutete damals, dass sie eigentlich schon rein rechtlich die Frau von Josef war. Das heißt, wenn sie auf einmal schwanger wird, kann sie ausgestoßen werden, sie kann als Ehebrecherin verrufen werden. Und natürlich fragt Maria auch, ja Mensch, wie soll das überhaupt funktionieren? Ich habe doch noch überhaupt keinen Mann gehabt. Ich weiß von keinem Mann. Ich bin Jungfrau, sagt sie. Aber interessant, erst als Maria jetzt nachfragt, erklärt ihr der Engel, dass sie eben nicht auf natürliche Weise, sondern auf übernatürliche Weise, nämlich durch den Geist Gottes selbst, schwanger werden wird. Da steht Vers 35, der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Wenn man so will, ist das Wunder der jungfräulichen Empfängnis nur die Art und Weise, wie Gott seinen Heilsplan umsetzen möchte. Merken Sie hier die Reihenfolge oder man kann auch sagen die Rangordnung. Die wichtigste Offenbarung des Engels ist erstmal, dass Gott überhaupt seinen Retter senden wird. Dass er nun sein Volk erlösen will. Dann, nachdem Maria nachfragt, dann erst hören wir von der jungfräulichen Empfängnis. Das große Wunder, das Einzigartige an Weihnachten ist, dass Gott uns retten will. Ja, dass er uns von unserer Gefangenschaft, in der wir stecken durch die Sünde, durch unseren Egoismus, durch einfach die Art, wie wir sind, dass er uns davon erlösen will. Nun, trotz dieser Rangordnung hat die jungfräuliche Empfängnis natürlich sehr große Bedeutung. Sie ist keine Nebensächlichkeit, kein Beiwerk, sondern sie gehört zur Basis des Evangeliums von Jesus Christus. Sie wird hier nur sehr kurz beschrieben. Der Engel geht hier nicht ins Detail. Aber es wird deutlich, ja, es ist ein Wunder. Gott greift übernatürlich ein. Es ist wie ein souveräner Schöpfungsakt. Jesus war vorher bei Gott, Gott bei Gott, und er wurde nun aus Gottes Ewigkeit in unsere Zeit geschickt. Er nahm Fleisch und Blut an, er wurde Mensch. Und nur weil er wahrer Mensch war und wahrer Gott war, konnte er das Werk der Errettung überhaupt vollbringen. Warum ist das so? Jesus musste einerseits sündfrei sein, um die Sünden anderer stellvertretend zu tragen. Wenn er von einem menschlichen Vater abstammen würde, also von Josef, wäre er letztendlich auch ein Sohn Adams, er wäre einfach in der Kette der Menschen drin und damit auch ein Sohn der Sünde. Das heißt, er hätte wie jeder andere Mensch auf der Welt die Veranlagung zum Sündigen in sich, die Veranlagung einfach Egoist zu sein. Nun, wer selbst sündig ist, der kann eben nicht die Sünden anderer auf sich nehmen. Mit Finanzen ist das für uns immer eindeutiger. Wer selbst Schulden hat, kann nicht die Schulden von anderen Leuten bezahlen. Und dennoch musste der Messias auch ein Mensch sein. Denn er soll stellvertretend für Menschen die Strafe erleiden. Und wenn man jetzt diese beiden biblischen Lehren durchdenkt, dann wird man merken, hier kommt man wieder in eine Sackgasse rein. Es scheint eine unlösbare Aufgabe zu sein. Und genau hier fordert uns der Engel heraus, die Grenzen unseres menschlichen Denkens zu verlassen und zu erkennen, dass Gott Gott ist. Ja, wir Menschen, wir können immer nur denken, links oder rechts, entweder oder. Gott ist sowohl als auch. Was heißt das? Und hier kommt jetzt die Lektion für Maria und für alle von uns, die zweifeln, ob Gott wirklich retten kann, ob Gott wirklich der wahre Vater von Jesus Christus ist, ob Gott wirklich Gott ist. Vers 37, da sagt der Engel, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott ist Gott. Das heißt, für Gott gibt es keine Möglichkeit, kein Vielleicht, kein Unter Umständen. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es zu gleicher Zeit Wirklichkeit. Gott, der fängt nicht an zu spekulieren, sondern Gott ist Gott. Und was heißt das für uns? Wenn uns Gott sein Wort gibt, dann wird er es auch erfüllen. Dann können wir uns darauf verlassen. Egal, ob Gott uns sein Wort gibt über das Gericht oder über seine Gnade. Und das ist für uns eine Warnung. Ja, Gott wird die Schuld, die Sünden richten. Aber es ist auch ein unheimlicher Trost. Denn Gott wird zu seinem Wort der Rettung stehen. Er will uns aus unserer Not erretten. Für Gott ist nichts unmöglich, das haben wir auch in dieser Lesung aus Jeremia gehört. Die Lage schien aussichtslos, das ganze Land war besetzt, die Stadt war fast eingenommen, viele waren schon abgeführt und Gott sagte dem Jeremia, jetzt kauft ihr mal dort den Acker. Ich meine, das ist absolut unlogisch. Warum soll man sich in dieser Situation noch Geld ausgeben und einen Acker kaufen von einem Land, was der Feind besetzt? Und Gott sagt in Jeremia, ich werde euch retten, ich werde euch zurückbringen. Für mich ist nichts unmöglich. Warum? Weil ich Gott bin. Nun, für Gott ist nichts unmöglich. Und dennoch, oder vielleicht gerade wegen diesen, bei Gott ist nichts unmöglich, kann der Mensch, können wir eben nicht alle Dinge fassen. Aber Gott verspricht uns in seinem Wort, wenn wir ihn in unser Leben lassen, wenn wir über ihn nachdenken, wenn wir beginnen, sein Wort zu lesen, dann wird unser Denken nicht enger und kleinkarierter, sondern es wird weiter und differenzierter. Ja, wenn Gott ins Leben kommt, dann wird auch der Mief ideologischer Vorurteile weggeweht. Und an dieser Stelle wird etwas anderes ganz Wichtiges deutlich. Bei diesen ganzen Auseinandersetzungen um all die übernatürlichen biografischen Ereignisse im Leben Jesu. Da geht es im Grunde nicht um Auslegungsfragen. Der eine legt die Bibel so aus, der andere so. Oder um Möglichkeiten der Adaption von irgendeinem Kult, von heidnischen Mythen oder sonst irgendetwas. Nein, es geht um verschiedene Weltanschauungen. Es geht um unsere ideologischen Vorurteile. Ich kann natürlich verschiedenste Religionen, Überlieferungen miteinander vermischen. Ich kann Ähnlichkeiten mir rauspicken und somit kann ich jede Götterstory zu einem Prototyp für die biblische Geschichte machen. Und auch umgedreht. Ich kann mir aus der Bibel Sachen aus dem Kontext rausreißen, neu zusammenbasteln und dann die Bibel zu einem heidnischen Kult degradieren. Ich kann das alles machen, aber es bleibt doch am Ende die Frage, glaubt man an einen souveränen Gott, der die Welt lenkt und darum auch übernatürlich in das natürliche Geschehen eingreifen kann? Oder glaubt man an einen Gott, welcher vielleicht wohl irgendwie den ersten Anstoß gegeben hat, aber jetzt den Weltenball von Ferne betrachtet und selbst so ein bisschen Spannung hat, wie wird das alles mal ausgehen? Lukas und die anderen Evangelisten, die bezeugen eindeutig und sachlich, dass Weihnachten kein Mythos ist, sondern dass Gott mächtig und gnädig und einzigartig in der Welt wirkt. Ja, dass Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und auch, dass wir das ernst nehmen sollen. Und dass es jeden von uns persönlich betrifft. Wenn du einmal vor Gott stehst und dich verantworten musst, dann kannst du dich eben nicht rausreden mit, ja, es tut mir leid, ich hatte die falsche Weltanschauung. Ich hatte keine Chance. Gott hat sich uns Menschen gezeigt, er hat sich offenbart, er ist selber Mensch geworden, damit wir eben erkennen, dass wir ihn brauchen. Ja, damit wir seine Liebe zu uns sehen und ergreifen. Gott ist Mensch geworden und das ist das Wunder der Weihnachtszeit. Aber ich bitte Sie, dieses Wunder zu sehen, was noch eigentlich darüber steht, dass sich Gott über uns erbarmt, dass er uns erretten will. Obwohl wir mit unserer Sündigkeit, ja mit unserem Egoismus total gegen ihn stehen. Wir kämpfen geradezu gegen Gott. Es ist eben nicht so, dass Egoismus bedeutet, dass ich ab und zu ein bisschen zu viel an mich selbst denke. Sondern es bedeutet, dass ich selber mein Herr sein will. Dass ich Herr in meinem Leben sein will. Dass ich selber Gott in meinem Leben sein will. Und das heißt umgedreht, dass wir eben Gott nicht Gott sein lassen. Und genau so beschreibt die Bibel unseren Charakter. Wir wollen Gott einen guten Mann sein lassen. Wie herrlich und wie groß ist Gottes Gnade und Liebe zu uns, dass er uns dennoch erretten will. Dass er trotz unseres sündigen Herzens, trotz unserer egoistischen Gesinnung uns umkehren will. Und wie will er das? Wie macht er das? Indem er unsere Sünden vergibt. Indem er unser Problem aus dem Weg schafft. Und Weihnachten war da erst der Anfang. Aber wenn man sieht, wie Gott von seinem himmlischen Thron in einen Stall geht und ein armes kleines Kind wird, was in die Krippe gelegt wird, dann wird deutlich und dann deutet das auch darauf hin, wie diese Geschichte weitergeht. Nämlich, es deutet auf das Kreuz von Golgatha. Dort hat sich Jesus, der Sohn Gottes, völlig erniedrigt. Dort ist er hingerichtet worden, nicht für seine eigenen Vergehen, nicht weil die politische Lage ungünstig war, nicht wegen seinen Widersachern, sondern für meine Schuld. Dort nahm er die Strafe auf sich, die jeder von uns verdient. Dort starb er, damit wir das ewige Leben bekommen, damit wir wieder zu Gott kommen dürfen. Und dass Gott sich so erniedrigt, um uns zu erhöhen, das wird in keinem Mythos aller Religionen der Welt berichtet. Das ist das einzigartige Geschehen zu Weihnachten. Und darum lädt dich Gott zu Weihnachten nicht einfach nur ein, das Jesus-Baby anzuhimmeln, einfach nett und heimlich zusammen zu sein, vielleicht auch bei der Gelegenheit mal ein bisschen mehr Geld für armere Menschen zu spenden, sondern Gott fordert dich auf, ihm endlich ganz zu folgen, ihm deine Schuld zu bekennen, ja, deine eigene Not zu erkennen und dich von seiner Gnade beschenken zu lassen. Und wie geht das? Wie können wir dieses Geschenk Gottes ergreifen? Wie sollen wir Gott antworten? Ja, wie können wir eigentlich Gott begegnen? Und da gibt uns Maria die Antwort. Vers 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. So wie Gott uns allen in Christus nahegekommen ist, so kam er natürlich zuallererst Maria nahe. Gott griff ganz persönlich in ihr Leben ein. Und Maria, sie reagiert mit Vertrauen. Und das ist die einzig richtige Antwort auf diese einzigartige Botschaft und das einzigartige Geschehen von Weihnachten. So muss jeder von uns reagieren. Trotz aller Gefahren, was vielleicht auf uns zukommt, was andere über mich denken, ja, wie sich vielleicht mein ganzes Leben verändern wird. Maria sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das heißt, sie gibt nicht irgendetwas zu Gott. Sie gibt ihm keine Antwort mit irgendwelchen Vorbehalten oder Bedingungen, sondern sie gibt sich selbst. Und das ist die einzig richtige Reaktion. Bring ihm nicht etwas, sondern bring ihm dich selbst. Vertraue ganz auf ihn. Befiehl ihm dein ganzes Leben an. Gott hat auch deine Niedrigkeit, deine Verlorenheit angesehen. Und er will dich retten. Und darum dürfen wir ihm vertrauen und an ihn glauben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen nun mit dem nächsten Lied auf unserem Zettel auf die Predigt antworten. Das ist das Lied, Wie soll ich dich empfangen?